Ich fange gern mit einer Geschichte an von Juden. Es gibt chassidische Juden, das sind war eine Bewegung in Osteuropa, die vor, weiß nicht wann, 100, 200 Jahren mal versucht hat, wieder sich zurückzuerinnern, worum geht es eigentlich beim Gesetz Mose, worum geht es diesem Jahwe, diesem Gott. Und da gibt es so rabbinische Geschichten, die oft zum Schmunzeln sind, tiefgründigen Humor haben. Ich gebe zu, ich brauche manchmal sehr lange, bis ich eine verstehe, und manche verstehe ich bis heute nicht, wo der Humor ist. Bei der hoffe ich es zu verstanden zu haben und deswegen traue ich mich, die jetzt zu erzählen. Eine ganz harmlose Geschichte. Ein Chassid steckte immer dann, wenn man ihn um eine milde Gabe bat, die Hand in die Tasche, holte einige Münzen heraus und murmelte dann hastig, warte einen Moment. Dann grub er noch tiefer in die Tasche und förderte noch mehr Geld raus und gab es dem Bittenden. Jemand, dem dies auffiel, fragte ihn, warum spendest du immer in zwei Raten? Warum kannst du nicht das ganze Geld gleich auf einmal rausnehmen? Da sagte er, jeder Akt der Nächstenliebe ist ein Sieg über unsere egoistische Natur. Und ich kann einfach der Versuchung nicht widerstehen, zwei solche Siege zum Preis von einem zu erringen. Also, der Johnny hat das Thema vorgegeben, das war jetzt auch in dieser Geschichte, ich hoffe, ihr habt es gemerkt, es ging auch ums Geld. Und Jesus sagt uns an einer Stelle, ganz zentralen Stelle in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, also wenn ihr Bibel lesen wollt, man kann viele Stellen lesen, das gehört für mich, dieser Bereich, Matthäus 5 bis 7, Kapitel 5 bis 7 zu den Lohnenden. Und da heißt es an einer Stelle, dass Jesus sagt, eure Gerechtigkeit soll besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und deswegen frage ich jetzt gleich einmal am Anfang, worauf beruhte denn die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten? Darauf, dass sie nach ihrem Verständnis das Gesetz Mose einhalten wollten. Und das war an der Stelle, wenn es das Geld betrifft, der sogenannte Zehnte. Und jetzt will ich hier drei Stellen nennen, jetzt weiß ich nicht, ob wir das einblenden können, jetzt eben nicht den Text aus Matthäus, sondern diese drei Stellen im Alten Testament. Sieht man das? Klappt das? Ich frage, wenn nicht, ist nicht schlimm. Genau. Also Geld war ganz zentral für Jahwe. Da ging es immer wieder darum. Und ich nehme mal diese drei Punkte, die jetzt für mich, sage ich mal so, das Gerüst bilden. Das eine ist der sogenannte Zehnte, und der hat zumindest beim Reden bis heute überdauert. Ja, ich gebe meinen Zehnten, sagen manche, und ich habe schon gehört, von was auch immer. Ja. Und viele ist das auch nur symbolisch. Sie geben ihren Zehnten, das heißt, sie geben irgendwas. Ob das irgendwie berechnet wird oder was, ist aber was anderes. Damals war es klar geregelt. Ja. Eben von allem, was man geerntet hat, was die Tiere geworfen haben, hat man den Zehnten gegeben. Ein weiteres Gebot, das ich würde sagen, wenige jetzt noch wissen, war das sogenannte Sabbatgebot. Das meine ich aber jetzt gar nicht, dass man den Sabbat einhalten soll, sondern alle 7 Jahre, so, der Sabbat ja alle 7, jeder 7. Tag, alle 7 Jahre sollten alle Darlehensschulden erlassen werden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand da ist, der Darlehen an andere gegeben hat, vielleicht bei einer Bank arbeitet oder auch jemand, der Darlehen genommen hat von jemand. Das Gebot war, dass man alle 7 Jahre die Darlehen erlassen sollte. Also das heißt, wenn man das jetzt richtig zu Ende denkt, ist jetzt für unsere kapitalistische Welt fast nicht denkbar, nach 7 Jahren sind die Schulden erlassen, Punkt. Und das Dritte, und es geht noch weiter, das Erlassjahrgebot. Alle 50 Jahre, 7 mal 7, eigentlich das 49. Jahr, dann sollte alles Land, das irgendwann von einem Familienstamm abgekauft worden ist, wieder zurückgegeben werden. Dann den Nachfolgern in dieser Familie. Also auch Land sollte zurückgegeben werden. Das heißt, man hat eigentlich nie das Land wirklich gekauft, sondern nur die Nutzungsrechte bis zu dem 50. Jahr gekauft. Und dann ist es zurück, sollte das zurückgegeben werden. Hintergrund ist eben, dass Jahwe wollte, dass die Gesellschaft nicht so auseinandergeht. Er wusste, wird so sein. Am Anfang sind ja alle ungefähr gleich gestartet. Und er wusste, das wird so kommen. Und er wollte das immer wieder regulieren. Einmal dieses Darlehen zurückgeben und dann nach 50 Jahren das Land zurückgeben. Es sollte immer wieder einen Ausgleich geben. Soweit wir wissen, ist das Erlass ja nie umgesetzt worden. Ja? Aber der Gedanke ist, denke ich, für uns wichtig. Das ist, was Jahwe eigentlich will. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich orientiert nur an diesem Zehnten. Ja? Sodass sie gesagt haben, wir geben von allem den Zehnten, auch was wir im Garten ernten, wir geben immer den Zehnten. Das war ihre Vorstellung von Gott gegenüber gerecht zu sein. Und jetzt würde ich gerne, dass wir den Text aus dem Matthäus einblenden. Ja, das ist jetzt mitten aus der Bergpredigt. Und da finden wir diesen Satz. Denn ich sage euch, sagt Jesus, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Diesen Satz finden wir, bevor Jesus einzelne Vorschriften dann aus dem Gesetz des Mose aufgreift. Also ich sage es nochmal, die Stichworte, die man danach liest zum Thema Töten, Ehebruch, Ehescheidung, Schwören, Vergeltung, Feindesliebe, wo es immer heißt, euch ist gesagt worden, ich aber sage euch. Also bevor Jesus auf Details eingeht, stellt er diesen Satz voraus. Wenn, ich sage jetzt mal, unsere Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werden wir nicht ins Himmelreich kommen. Ich bin jetzt mal so frei und sage, es geht darum nicht, ob man dann irgendwann in den Himmel kommt, sondern jetzt werden wir Gottes Reich jetzt nicht, seine Großzügigkeit, seine Gnade jetzt nicht wirklich im vollen Umfang erleben. Was ist gemeint mit seiner, mit Gottes Gerechtigkeit? Was wollte, was will Gott eigentlich? Wonach sehnt er sich? Ich bin überzeugt, es geht ganz sicher nicht um eine Gerechtigkeit, die darin besteht, 1000 Spielregeln einzuhalten, mit vielen, vielen Details, sondern Gott will Treue zu seinen Anliegen. Ich denke, dass immer dann, wenn in der Bibel von Gottes Gerechtigkeit die Rede ist, geht es immer darum, um Treue zu ihm. Er ist treu zu seinem Bund und er sehnt sich danach, dass wir treu sind seinen Anliegen. Was will er eigentlich, Gott? Von was geht er aus beim Menschen? Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und da heißt im 1. Mose, bei der Schöpfungsgeschichte, du bist als Ebenbild Gottes geschaffen. Er schuf den Menschen nach seinem Bild. Vor all dem, was dann an Unerfreulichem kommt, na, wir wissen das, ich denke, die meisten von uns wissen das, Adam und Eva halten sich nicht an die Regeln. Kurz danach kommt schon der Brudermord. Vor all dem Unerfreulichen lesen wir, du wurdest geschaffen, um mir zu gleichen. Gott sehnt sich nach einem Gegenüber, das seine Sicht auf die Welt teilt. Also für mich ist das zentral. Im christlichen Menschenbild hat sich so über Jahrhunderte das eingeschlichen, wie sündig der Mensch ist und dass man da aufpassen muss und dass das Leben ein Jammertal ist und man muss sich irgendwie in den Himmel rüber retten. So war es nie gemeint. Und ich versuche mich daran zu halten, an das, was Gott eigentlich will. Ich blende das andere nicht aus. Ich kenne das. Ich kenne Neid. Ich kenne unkontrollierten Jähzorn. Ich kenne das, nach anderen Frauen zu schauen, was ich nicht tun sollte. Ich kenne das alles. Ich blende das nicht aus, aber das will ich nicht, dass das mich im Wesentlichen prägt und meinen Gedanken prägt, sondern dass ich nach Gottes Ebenbild geschaffen bin. Der Paulus greift das in seinen Briefen. Ich werde da nicht alle Stellen bringen, aber eine Stelle bringe ich im Epheser. In einem Brief an die Epheser schreibt er, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Und im Brief an die Galater schreibt er, dass wenn sie in Christus sind, sind sie Erben der Verheißung an den Abraham. Und ich versuche uns mal daran zu erinnern, was ist die Verheißung an den Abraham? Na, wir haben die Sintflut Also wo Gott an der Stelle, nachdem das eben, ich sag mal so, schief läuft, ja, Adam und Eva halten sich schon nicht dran, Kain erschlägt seinen Bruder und die Menschen entwickeln sich in eine Richtung, in die Gott tief enttäuscht, die Gott wütend und traurig macht, sodass er sagt, ich bereue es, dass ich den Menschen geschaffen habe, ich bringe sie alle um, ich beende das Kapitel. Und dann sieht er den Noah und der Noah sagt, okay, doch, der Noah, der soll überleben. Und der Noah, ihr kennt die Geschichte, das ist ja auch in den, für die, die im Kindergottesdienst waren, ja, als Kinder, das ist immer die Geschichte, die Arche und wie die ganzen Tiere, ich glaube, oder die meisten von uns kennen das. Und im Noah soll es weitergehen. Im Noah wird es gar nicht groß weiter verfolgt, aber bald nach dem Noah, ein Nachkomme von Noah, ist der Abraham. Und mit dem Abraham macht Gott einen Neustart. Den ruft er raus und sagt, in dir will ich mir ein neues Volk schaffen. Und durch dieses Volk will ich die ganze Welt segnen, sollen alle Völker gesegnet werden. Das ist die Verheißung, von der die Rede ist. Und Paulus schreibt dann, dass die, die Jesus Christus nachfolgen, in dieser Linie sind. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann sind wir Erben dieser Verheißung. Und Paulus sagt den Galatern, und damit sagt er das uns, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, auch durch dein Leben sollen Menschen auf dieser Erde gesegnet werden. Das ist gewissermaßen in unserer DNS. Das ist das, was Gott will. Darum geht es. Einzeln und als Gemeinde. Ein Segen sein für unsere Mitmenschen. Ein Segen sein für die Welt. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns klar machen, Gott hat eine Leidenschaft für diese Welt. Gott liebt diese Welt. Er ist gütig und großzügig. Und wenn wir seine Mission leben, das heißt, wenn wir das leben wollen, wofür er den Menschen gedacht hat, dann sind wir auch großzügig. Wir lieben diese Welt mit ihren Menschen und wir sind gütig und großzügig. Und nochmal, das gilt für uns als Einzelne und als Gemeinde. Ich frage jetzt mal ganz, die Frage muss keiner beantworten, ganz provokativ. Geben wir, in dem Fall gebt ihr von eurem Gemeindehaushalt regelmäßig ab für die, denen es schlechter geht auf der Welt. Versuchen wir im Einzelnen, wir für uns als Einzelne in unserem beruflichen, in unserem ganz persönlichen Umfeld und wir als Gemeinde, versuchen wir fair und im Zweifelsfall großzügig umzugehen mit Mitarbeitern, mit Handwerkern, mit allen, mit denen wir wirtschaftlich zu tun haben. Wie gesagt, das gilt für mich persönlich, es gilt für die Familie, wenn ich in einem Unternehmen Verantwortung habe, in einem Verein dabei bin und natürlich für die Gemeinde. Überall, wo ich Einfluss nehmen kann. Sage ich für mich, ich will großzügig sein, ich will dazu beitragen, dass man großzügig und fair ist. In meiner Gemeinde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da höre ich oft den Satz, ja, die Gemeinde, die muss ja sparsam mit dem Geld umgehen. Das ist Geld der Gemeinde, da müssen wir ganz sparsam umgehen. Da können wir ja nicht so umgehen, wie wir selber mit dem Geld umgehen. Und ich wehre mich dagegen und sage, nee, von sparsam war nie die Rede. Gut müssen wir umgehen mit dem Geld. So, dass Gottes Liebe durchscheint. Das heißt, dass wir mit unseren Mitarbeitern in der Gemeinde gut umgehen, fair umgehen. Und auch wenn ein Handwerker für uns arbeitet, alle, die mit uns zu tun haben, die sollen das merken. Also, ich weiß nicht, wer hier die Finanzen führt. Darum kann es nicht gehen, sparsam umzugehen. Natürlich sinnvoll umgehen, nicht für Blödsinn. Aber gut, großzügig, Gottes Liebe soll durchscheinen. Gerade auch durch unseren Umgang mit Geld. Und ich bin sicher, Gott ist traurig, ich bin tief überzeugt über ungerechte Verhältnisse. Gott ist immer traurig, wenn menschliche Würde verletzt wird, wenn Augenhöhe nicht eingehalten wird. Und für mich heißt es, ich bin Gottes Verbündeter immer dann, wenn ich mich für Gerechtigkeit einsetze und Organisationen unterstütze, die das tun. Ich weiß, alle, die irgendwo evangelisch geprägt sind, und das sind viele, denke ich hier auch, in meiner Gemeinde, aus der ich komme, noch viel mehr, wenn ihr das Wort Werke, gute Werke tun und Gerechtigkeit, dann wisst ihr das Wort Werkgerechtigkeit oft im Hintergrund. Das ist für mich keine Kategorie, in der ich jetzt denke, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, sich bei Gott Gnade zu erkaufen und zu erarbeiten, sondern es geht um die Sendung. Für was sind wir gedacht? Für was hat uns Gott geschaffen? Was hat er sich erträumt dabei? Ich für meinen Teil, ich frage mich schon lange nicht mehr, was ich tun muss, damit Gott mir gnädig ist. Das ist keine Frage, die mich beschäftigt. Ich bin tief überzeugt, das ist auch keine Frage der Bibel. Das war Luthers Frage, verständlich vor dem damaligen Hintergrund, aber es war nicht die Frage von Paulus, es ist nicht die Frage der Bibel. Also ich frage mich schon lange nicht mehr, was ich tun muss, damit Gott mir gnädig ist. Vielmehr frage ich mich, womit trage ich so gut wie möglich bei zu Gottes Anliegen. Und ich werde öfter mal gefragt, und ich habe mich früher auch oft gefragt, darf ich das noch tun beim Umgang mit Geld, auch in anderen Zusammenhängen? Ist das noch für Gott okay? Und seit einiger Zeit sage ich, ich will gar nicht mehr so fragen, sondern ich will vielmehr fragen, ob das, was ich mich da gerade frage, was ich tun will, ob das zu Gottes Anliegen beiträgt, zu seinem Ziel beiträgt, Augenhöhe zwischen Menschen herzustellen oder zu bewahren, Liebe durchscheinen zu lassen, gerechte Verhältnisse zu schaffen. Trägt es dazu bei, zu Versöhnung, zu Frieden? Wenn ja, machen wir es. Wenn nein, nicht fragen, ob es vielleicht gerade noch erlaubt ist. Also, ich versuche das. Ja? Ich versuche das. Ich sage nicht, ich mache das immer. Aber das ist versuche ich. Das ist meine Fragestellung. Und das gilt für alles. Für mein Geld, ich werde dann noch konkreter darauf eingehen, für meine Zeit, für meinen Besitz, auch für meine Fantasie. Wo lasse ich sie hinlaufen? Träume ich manchmal von gerechteren Verhältnissen? Was kann ich dazu beitragen? Wie kann ich beitragen zur Versöhnung zwischen Menschen? Ich habe mal einen Satz in einem Buch gelesen, das ist schon lange her. Ich sage euch jetzt diesen Satz. Es gibt in dieser Welt, hat er geschrieben, keine tiefere Sinnerfüllung, als sich mit Gottes Anliegen zu identifizieren. Es gibt keine tiefere Sinnerfüllung, als sich mit Gottes Anliegen zu identifizieren. Das ist ein Satz, der mich bewegt hat bis heute. Ich bin tief überzeugt, dass der das geschrieben hat, dass der recht hat. Eine tiefere Sinnerfüllung auf dieser Welt gibt es nicht, als sich mit Gottes Anliegen zu identifizieren. Nicht mehr fragen, Gott, was muss ich tun, damit du zufrieden bist, sondern was kann ich tun, damit das, wovon du geträumt hast, dass das umgesetzt wird. Und wenn ich von Geld rede, wie setze ich das Geld ein, dass Gottes Anliegen möglichst zum Ziel kommen, meine ich nicht nur, dass ich möglichst viel spende, sondern das Geld, das ich nicht spende, das ich ausgebe für mich, für meine Familie. Wie kaufe ich ein? Schaue ich, dass ich möglichst billig einkaufe? Oder schaue ich drauf, dass die das, was ich konsumieren will, die das produziert haben, dass die fair bezahlt werden? Dass dabei nicht die Schöpfung kaputt gemacht wird? Was mache ich mit dem Geld, das ich nicht spende, das ich nicht konsumiere, das ich sage, ich brauche es vielleicht mal, weil ich investieren will? Für mein Alter, für meine Kinder. Wie lege ich das an? Lege ich das irgendwo an, worum spekuliert wird und letztendlich absolut nicht Gottes Zielen gedient wird, oder lege ich es in der Zeit, das kann man, auch so an, dass in der Zeit, wo ich selber jetzt das Geld nicht brauche, Gottes Anliegen gedient wird. Das sind jetzt große Linien. Und auch ich, oder gerade ich, verliere diese großen Linien immer wieder mal aus dem Blick, wenn mich Mut und Hoffnung verlassen und wenn ich die große Vision aus den Augen verliere. Und dann ist es gut, Orientierungs- und Anhaltspunkte zu haben, um auch mal konkret zu werden, von was gebe ich den Zehnten und diese Dinge. Ich werde nicht so genau das sagen. Das hätte früher, hätte ich da losgelegt und genau gesagt von was. Aber jetzt für mich, woran orientiere ich mich? Der sogenannte Zehnte, sage ich jetzt mal, ich will noch vorausschicken, es muss uns klar sein, also ich will mir auch klar werden, wir leben hier in einer, Johnny hat es gesagt, einer Wohlstandsgesellschaft. Wenn ich jetzt in Afrika wäre, dann wäre ich vollkommen fehl am Platz. Ich habe noch nie Armut erlebt. Ich habe noch nie gewusst, ob ich am Monatsende oder am nächsten Monatsanfang meine Miete nicht bezahlen kann, ob es knapp wird. Ich habe das nicht gekannt. Das heißt jetzt nicht, dass ich schon immer von meinen Eltern auch als Student da immer Riesenmengen Geld gekriegt. Nein, habe ich nie. Aber war auch knapp. Aber ich wusste immer, wenn es existenziell wird, kann ich irgendwo hingehen. Im Zweifelsfall zu meinen Eltern oder zu einem Onkel oder irgendwas. Also ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht, dass es richtig eng wird, richtig knapp wird. Ich kenne das nicht. Das ist wichtig, dass wir uns da ehrlich sind. Das heißt, in Afrika würden die mich zu Recht sagen, über was redest du? Aber wir leben hier in einer Wohlstandsgesellschaft und da ist es gut. Und ich weiß, dass natürlich auch in unserer Gesellschaft der Wohlstand sehr, sehr unterschiedlich verteilt ist. Sehr, sehr unterschiedlich verteilt ist. Und doch, wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft. Ich denke, niemand von uns wird so knapp, dass er nicht weiß, ob er am Monatsende noch genug zum Essen hat. Also das heißt, wir leben aus dem Überfluss. Und da sage ich, dann ist der sogenannte Zehnte für mich, das sage ich jetzt einfach mal, eine untere Linie. Drunter will ich für mich nicht gehen. Selbst wenn ich die große Vision aus den Augen verliere, das ist ja die Gerechtigkeit der Pharisäer. Ne? Also sage ich, will wenigstens nicht drunter gehen. Ja? Und ja, ich meine immer das Brutto. Also das ist der Bruttolohn. Aber das sage ich nicht, das ist jetzt biblisch. Ich denke, das ist biblisch, aber ich will mich gar nicht groß auf das sage, dass ich euch genau sage, wie ich das auslege. Ich für mich lege es so aus. Ja? Das ist, wenn einer selbstständig ist, das ist das sein Gewinn, den er macht. Und da würde ich sagen, da möchte ich nicht drunter gehen unter den Zehnten, dass ich den abgebe für Gottes Projekte. In erster Linie die Gemeinde und andere Projekte, die Gottes Anliegen aufgreifen und dienen. Und je nachdem, wie ich mich einstufe, wenn ich mehr verdiene, da kann sich jeder selber schauen, wo er sich verortet, dann denke ich, ist das, was wir in Deutschland bei der Einkommensteuer haben, ich sage mal das Stichwort Progression, der eine oder andere wird das wissen, wird kein Vortrag, keine Angst. Aber das heißt, der Satz steigt mit dem Einkommen. Das heißt, wenn ich sage jetzt mal 50 im Jahr habe, was auch immer, 1.000 Euro oder was auch immer, dann sind 10% was anderes, als wenn ich 200.000 im Jahr habe. Ja, ich sage jetzt mal, wenn ich 50.000 im Jahr habe und ich gebe 10%, dann bleiben mir immer noch 45. Wenn ich 200.000 im Jahr habe und gebe 10%, die Schnellrechner unter uns merken es, dann habe ich noch 180. Ich glaube nicht, dass das im Sinne Gottes ist. Sondern das heißt, je mehr ich verdiene, je mehr ich zur Verfügung habe, umso höher ist für mich der Prozentsatz. Da steht natürlich jetzt nicht in der Bibel, wie hoch der dann sein muss. Ja? Aber ich versuche die Linien zu zeichnen und sagen, das, was ich nicht spende, dass ich dieses Geld auch immer im Sinne Gottes einsetze. Ja? Das ist wichtig. Nicht dieses, wie viel muss ich geben, damit Gott zufrieden ist. Wie gesagt, das ist für mich die Auffanglinie. Aber die Vision, und da mache ich euch Mut, ich mache uns Mut, die immer wieder sich ins vor Augen zu stellen. Die Linie ist, ich will teilhaben. Ich will Teil sein von Gottes Reich, von seiner Bewegung, die Welt wiederherzustellen. Und wenn ich mir das vor Augen male, dann kann ich großzügig sein. Was ich jetzt genannt habe, das ist diese Auffanglinie. Wenn ich diese große Vision, also mir zumindest passiert es immer wieder, dass ich die aus den Augen verliere, dass ich dann sage, woran will ich mich orientieren? Also um bei einem Beispiel zu bleiben, wenn ich 200 im Jahr verdiene, kann jeder selber ausrechnen, wie viel brauche ich denn am Schluss für mich? Also das kann schon, das muss nicht bei 11, 12, das muss nicht bei 30, 40 zu Ende sein, 1%. Aber das ist etwas, wo ich nicht sage, das muss man so machen, dass man in dieses... Ja, wie bei Luther rein, was muss ich tun, damit Gott gnädig ist? Gott liebt uns, da bin ich tief überzeugt. Gott ist dir immer wohlwollend gesinnt, immer. Ich bin so dankbar für meine Eltern, die mir nicht erzählt haben, dass ich das tun muss, damit Gott mich gern hat. Ich bin tief dankbar dafür. Und ich bin fest überzeugt, Gott liebt mich. Und er will immer, der wartet immer drauf und sehnt sich nach, dass ich mich für die richtigen Dinge entscheide. Immer. Also es geht nicht darum, was zu tun, damit Gott dich gern hat. Der hat dich gern. Der ist traurig, wenn du an der Spur vorbeiläufst. Aber er hat dich immer gern. Also nicht deswegen, damit Gott dich gern hat, sondern damit du Teil von seiner Bewegung bist. Und ich bin der Überzeugung, dass es dir dann gut geht. Mir geht's gut, aber ich will jetzt nicht so tun, als ob ich da so groß bin. Ich versuche mich da und ich, umso älter ich werde, umso mutiger werde ich an der Stelle meinen Prozentsatz immer höher, also unseren Prozentsatz. Ich bin der Beauftragte in unserer Ehe für diesen Teil. Sie hat es delegiert auf mich und fragt ab und zu kritisch mal an, aber im Großen und Ganzen spüre ich doch gewisses Vertrauen. Ich sage, umso mehr ich gebe, umso besser geht es mir. Aber nicht umso lieber hat mich Gott, nicht das bitte, aber umso besser geht es mir. Und ich will jetzt schließen mit einem Zitat von einem kroatischen Theologen. Und jetzt, können wir das einblenden? Schichtar! Also, ich lese es trotzdem. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik des Himmels zu hören. Und Glaube ist ja Vertrauen. Glaube und Vertrauen ist der Mut, schon heute danach zu tanzen. Amen.